herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallihallo.
Ich bin der Daniel und wir beschäftigen uns heute in dieser Episode mit einem besonderen Thema. Der Thomas hat sich nämlich gewünscht, dass wir uns einmal mit dem Thema beschäftigen, Rollenspielrunden, die nicht so gut gelaufen sind oder Rollenspielrunden, von denen wir etwas mehr erwartet haben. Ich finde das Thema übrigens ganz spannend und deswegen werden wir noch eine zweite Episode dazu aufnehmen. Ich habe heute den Andreas dazu geholt. Beim nächsten Mal versuche ich mal Patrick dazu zu holen. Der hat ja auch viele, viele lange Jahre Leiterfahrung im verschiedenen System. Und ich glaube, da gibt es die ein oder andere spannende Geschichte zu erzählen.
Auf jeden Fall, ja. Man lernt da ja aus Anekdoten. Ich glaube, so allgemeine Tipps bringen da nicht viel. Man muss da wahrhaftig aus Anekdoten lernen, die auch meistens ganz unterhaltsam sind, wenn man sich die anhört. Weil man kann dann entweder rumschäumern oder sich ärgern oder so. Oder sehr, sehr emotionale oder lachen halt. Passiert ja auch nicht. Gucken wir mal, was wir so haben.
Und es gibt ja sehr viele verschiedene Sachen. Also ich glaube, wir beide haben ja auch sehr oft auf Conventions geleitet. Und da gibt es natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Situation am Tisch, wenn man mit Leuten zusammenspielt, die auch mit ganz anderen Erwartungen an den Tisch kommen, als eben mit der eigentlichen Runde, die man zu Hause hat, wo man ja im Grunde weiß, was die Leute ungefähr haben möchten und was sie auch von so einem Spielabend erwarten ungefähr.
Wobei, witzigerweise, also ich leite ja mehr auf Con-Runden als zu Hause, weil meine regelmäßige Runde, die ich habe, da bin ich Spieler. Aber wenn ich so zurückdenke an meine regelmäßigen Runden, da habe ich den Eindruck, dass zumindest bei mir die Ausbeute an guten Spielabenden auf Cons größer ist als zu Hause.
Oh Gott, das ist ja schlimm.
Das ist so ein ja, nee, nicht, weil das zu Hause scheiße ist, sondern ich glaube, zu Hause in der heimischen Spielrunde schleichen sich einfach bestimmte Dinge ein, wo man sich dann, keine Ahnung, über bestimmte Verhaltensweisen von den Spielern einfach beim ersten Mal nicht ärgert, aber beim 20. Mal dann vielleicht schon. Oder wo so bestimmte Muster sich einschleifen, die man irgendwann langweilig findet oder irgendwie sowas. Während bei einer Con-Runde, da wissen immer alle, hier ist jetzt 4 Stunden lang Rambam. Alle wissen, wir müssen hier jetzt einfach alles geben. Dann zockt man ein bisschen rum. Wenn eine Figur stirbt, ist egal. Wenn mal eine Sache nicht ganz hinhaut, ist egal. Dann trinkt man halt einen zusammen und dann ist auch gut. Das ist, finde ich, lockerer, weil alle mit einer anderen Erwartungshaltung an das Spiel gehen. Die haben halt keine Erwartung an große Epen und Riesenkampagnen und so, sondern halt rapzap, 4 Stunden lang Spaß und fertig.
Ich weiß nicht, ich hatte immer den Eindruck, also auf der CthulhuCon damals war das immer so, da haben die Leute dann immer rausgepackt. Da gab es dann nochmal immer extra Spielleiter-Action in den eigentlichen Runden. Also da wurde dann wirklich jedes Schauspieltalent rausgekramt und da wurde eine Tischdecke auf den Tisch gelegt und so weiter. Ich fand immer, da war immer die Erwartungshaltung besonders hoch, weil man dann eben mit den Leuten gespielt hat, die eben die ganze Zeit irgendwie Cthulhu gemacht haben.
Okay, ja. Ich weiß ja nicht. Oder vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich dann halt sehr gezielt Abenteuer raussuchen kann. Ne? Ich experimentiere halt nicht so wahnsinnig. Das ist eigentlich auch falsch. Nee, eigentlich experimentiere ich sogar eine ganze Menge auf Cons. Ich probiere mal neue Systeme aus und so. Keine Ahnung. Vielleicht einfach, weil man die Sachen raussucht, wo man sich sicher ist, dass die klappen müssen und keine Sachen macht, wo ein Risiko ist. Weil man möchte ja nicht Leute, die man halt nur einmal im Jahr sieht oder so, die möchte man ja nicht langweilen.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu, das stimmt, ja.
Ich meine, andererseits ist es natürlich auch toll, wenn man die Runde kennt, keine Frage. Aber ich würde das Problem wahrscheinlich nicht lösen, aber während wir uns hier im Vorgespräch über das Thema unterhalten haben, fiel mir das auf, so dass es zumindest bei mir so ist, dass ich den Eindruck habe, vielleicht bin ich auch lockerer in Con-Runden oder vielleicht liegt es daran, dass ich mehr leite und einfach mehr den Kram mache, auf den ich Bock habe. Schwer zu sagen, keine Ahnung.
Wir schauen uns einfach mal an, was wir so für verschiedenste Erfahrungen gemacht haben in unseren schlechten Spielrunden. Die Idee, wie gesagt, kommt zurück vom Thomas, der hat sich das gewünscht. Ich hatte mal vor einiger Zeit die Leute gefragt, die uns per Patreon unterstützen, ob sie mal einen Wunsch haben für eine Episode und das kam eben heraus und fand ich ganz nett und es kommen auch noch 2, 3 weitere Episoden zu diesem Thema, aber ich glaube, erst dann im Jahr 2020.
Vermutlich. Das Cyberpunk-Jahr übrigens, wie mir vor kurzem wieder mal bewusst wurde.
Oh, das ist richtig. Das stimmt, ja. Ist die Zeit verrinnt, ja. Genau. Ja, das stimmt. Kabellos genau. Vor allen Dingen.
Kabellos, vor allem. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet.
Da hätte wirklich nicht keiner
William Gibson in den 80ern, der hatte nicht mit kabellos gerechnet.
Ja, definitiv nicht. Ja.
Genau, gut, aber fangen wir doch einfach mal mit der ersten Anekdote an irgendwie. Wir hatten ja überlegt, wie wir eventuell einsteigen. Ich würde mal mit einer Anekdote einsteigen, die am Ende eigentlich gar keinen gar kein schlechter Spielabend war, sondern eine Situation, wo zumindest ein Spieler sehr die Stirn gerunzelt hat. Und dann haben wir uns hinterher drüber unterhalten, dann war er aber zufrieden damit. Und zwar haben wir damals, als ich noch an der Uni gearbeitet habe, Froschkönig-Fragmente mit den Kollegen gespielt. Das war also, wir haben 22 Spielabende an dem Ding rumgespielt. Wir waren drei Leute, die aus Seehusen und Umgebung kamen. Also in Wirklichkeit heißt das Städtchen ja Seesen. Was natürlich wahnsinnig gut ist, wenn du da zur Schule gegangen bist, wo das Abenteuer spielt. Das ist richtig toll. Die ganzen Lokallegenden alle mit eingebaut werden und so. Und am Anfang ist es aber so, dass das in Göttingen spielt, da quasi der Auftrag erteilt wird, nämlich die Suche nach diesem Professor. Und die Hinweise, die führen dann in unterschiedliche Richtungen, nämlich einmal nach Seehusen und einmal nach Hannover. Und die Hinweise nach Hannover sind eigentlich relativ dünn und in Hannover ist auch einfach nichts. Das ist so, das sind so ein, zweimal wird das erwähnt, weil der halt mal da eine Lesung gemacht hat, also ich weiß gar nicht, so lange her. Und die Spielgruppe hat sich nun bei uns entschieden, dass die eine Hälfte nach Hannover fährt, um da nachzuforschen und die andere Hälfte nach Seehusen fährt, um da nachzuforschen. Gruppe trennen ist der Super-GAU in einem Detektivabenteuer, weil die Hälfte langweilt sich ganz verrückt. Und ich hatte auch wirklich keine Idee, wie ich das retten sollte. Ich war an dem Tag nicht spontan genug, um da jetzt was zu improvisieren und die Leute in Hannover zu beschäftigen. Und deswegen habe ich den Spielern gesagt, Leute, hört mal, wir müssen das hier mal kurz abkürzen. In Hannover ist nichts. Ihr findet da nichts raus. Ich würde sagen, wir biegen jetzt hier ein bisschen den Realismus und ihr trefft euch einfach alle in einem halben Tag oder am Nachmittag, an einem ganzen Tag oder sowas, trefft ihr euch später in Seehusen und da machen wir dann mit dem Abenteuer weiter. Und die meisten Spieler haben nur genickt und so, ja, alles klar, okay, dann sind wir jetzt in Seehusen und legen los. Und ein Spieler, der sonst Spielleiter ist, der fand das am Anfang gar nicht gut. Der hat mich hinterher beiseite genommen und meinte, aber Andreas, das war eine saubere Idee. Ja, das war so dieses Breaking the Fourth Wall, was der ganz furchtbar fand, dass ich da aus dem Spiel rausgegangen bin. Und ich habe mich mit ihm drüber unterhalten. Ich habe gesagt, mir ist einfach nichts eingefallen. Und das war in dem Augenblick, meine ich, die beste Lösung. Und vielleicht ist das gleich eine Anekdote, wie man halt Sachen, die schiefgehen, retten kann, indem man aus dem Spiel rausgeht und sagt, Leute, wir haben hier die und die Situation und ich kann die gerade im Spiel nicht lösen. Wir müssen die außerhalb des Spiels lösen. Dann diskutiert man da drüber oder vielleicht hat der Spielleiter schon eine Lösung und dann geht's hinterher weiter. Auch wenn das vielleicht einen kurz aus dem Spiel rausholt. Ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der Tipp, um schiefgehende Spielabende, wenn man das merkt, dass es in eine falsche Richtung geht, zu retten. Einfach einmal das Spiel anhalten und kurz drüber reden.
Ja, vor allen Dingen wäre es auch in gewisser Weise völlige Zeitverschwendung, dann anderthalb Stunden in Hannover irgendwie zu spielen und da ist einfach nichts.
Ja, genau.
Sowas ist, finde ich, auch schlimm. Also habe ich auch schon gehabt, solche Spielabende. Ja, da gibt's einfach nichts in dem Haus. Also, ja, genau. Aber man hat trotzdem eine Stunde darin verbracht.
Ja, genau so. Und was ist der Typ von dem Hack-and-Slash-Blog, der sagt ja, der spielt nur so. Der sagt, wenn da halt ein Dungeon ist und in dem Westflügel des großen Hauses ist einfach nichts, außer ein paar Schätzen, dann sagt er den Spielern halt, Leute, ihr könnt da jetzt rumforschen, wir würfeln dann ein paar Mal auf zufällige Begegnungen, ihr könnt ein paar Schätze finden, aber wirklich was Tolles ist da nicht. Wollt ihr da jetzt, dauert 4 Stunden, das Ding zu untersuchen, wollt ihr da rein? Oder wollt ihr nicht rein? Und dann können die Spieler auf dieser Basis entscheiden. Oder der unzuverlässige Auftraggeber, dass man sagt hier, wenn die rumdiskutieren, so, ah, der will uns reinlegen und das Schwert ist bestimmt nicht echt. Und kann der Spieler halt sagen, Leute, der ist super, der Auftraggeber. Ihr könnt den Auftrag annehmen, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht, aber ich sag euch jetzt, das Schwert ist echt und er versucht euch nicht reinzulegen. Wir können hier loslegen. Dann ist natürlich aus dem Spiel raus, mögen manche Leute nicht, aber ich mich da langweile, jederzeit.
Ja, deshalb, also finde ich auch besser. Unmittelbar damit zu tun hat auch im Grunde meine Anekdote, und zwar die berühmte Hinweiskette, die sich in jedem Detektivabenteuer befindet. Und wir haben ja wahnsinnig viel Cthulhu gespielt. Und das sind ja meistens Detektivabenteuer mit einem kleinen Horroraspekt am Ende drin. Ich glaube, es war sogar das Abenteuer, was wir zusammengeschrieben haben, das Wort der Macht. Das war ein Testspiel, bevor das veröffentlicht wurde. Und da haben wir ja schon am Anfang sehr darauf geachtet, irgendwie viele Hinweise zu geben. Trotzdem hat in meiner Runde im letztes Drittel des Abenteuers kam dann, ich weiß nicht, wer es sagte, irgendeiner in der Spieler sagt dann, ja, jetzt stehen wir wieder völlig am Anfang, wir haben gar nichts an Hinweisen. Und da brach für mich als Spielleiter auch eine Welt zusammen. Da dachte ich, Leute, ihr habt doch so viel. Und da musste man auch einmal kurz aus dem Spielleiter raustreten und sagen, okay, Leute, machen wir mal kurz einen Recap. Was haben wir denn alles? Ihr habt Hinweis von da, Hinweis von da, Hinweis von da und Hinweis von da. überleg doch mal, was geht denn hier? Ne? Und dann hast du diesen schönen Satz, überleg doch mal, das mögen die Spieler ganz besonders. Warum könnt ihr das denn nicht erkennen? Das ist doch klar, was das bedeutet. Ja, das ist in einem Testspiel natürlich sehr hilfreich, weil du dann weißt, okay, offensichtlich funktioniert die Kommunikation hier nicht richtig. Mhm. Aber ich habe auch andere Abenteuer gespielt, die eben veröffentlicht wurden, wo du einfach die Hinweiskette nicht richtig durchschauen konntest. Also man vergisst es einfach so schnell als Spielleiter, dass die Spieler mit einer völlig anderen Realität konfrontiert werden. Nämlich immer nur die Realität, die der Spielleiter denen gibt. Das ist ein Problem. Das sollte man nicht unterschätzen. Und das hat oft dazu geführt, dass die Spieler völlig ratlos von einem zum anderen gelaufen sind und eigentlich auch gar nicht mehr wussten, was sie da fragen sollten.
Ich glaube, also das Standardproblem in Detektivabenteuern, dass man die Leute halt einfach mit deutlichen Hinweisen zuschütten muss die ganze Zeit. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Videobeitrag gesehen. Das war ein Talk von Robin Laws und Cat Tobin hier von Pelgrand Press und irgendeiner von
Das
von
war auf Chaosium. Der Tentacles-Con war es, glaube ich, ne?
Tentacles oder Kraken?
Ich bin nicht ganz sicher. Oder Kraken könnte es auch gewesen sein.
Bin ich ganz sicher. Jedenfalls, da haben sie, sind sie auch darauf eingegangen und die haben also gesagt, unbedingt in solchen Situationen eine Zusammenfassung für die Spieler machen. Dass man sagt, Leute, da habt ihr noch einen offenen Hinweis und da habt ihr noch eine offene Spur, macht doch mal weiter. Mein erstes Mal, dass ich Trail of Cthulhu als Spieler erlebt habe, hatten wir genau das. Da haben wir lange, lange hin und her geforscht, hatten dann alles rausgefunden, was in dem Haus rauszufinden war. Ganz tolles Abenteuer übrigens, The Kidnapping hieß das, glaube ich, aus dem Arkham Detective Tales, das war ziemlich gut. Und stand man dann auch da und wussten gar nicht mehr, der Spielleiter meinte, ey Leute, ihr habt doch den und den Namen selber vor 10 Minuten rausgefunden. So, ne? Und dann haben wir gesagt, ach ja, stimmt. Ne? Fiel uns dann wieder ein und haben gesagt, ja logisch, genau, dem wollten wir doch auch folgen, ist uns nur wieder gerade entfallen. Und dann sind wir der Spur halt hinterher. Laws und die bei von Trail of Cthulhu, die haben dem einen Namen gegeben, ich glaube sinngemäß kompetente Investigatorenregel oder so ähnlich, dass man einfach sagt, Leute, ihr seid einfach Fachleute auf eurem Gebiet, was Nachforschung angeht und ihr wisst deswegen Folgendes. So, euch ist einfach klar, dass da an der und der Situation da und da eine Spur in die Richtung ist. Oder ich fasse euch nochmal zusammen, was euch natürlich in euren Notizbüchern oder euren Investigatoren in den Notizbüchern natürlich völlig klar wäre, weil ihr hättet die ja gemacht, weil ihr ja kompetent seid. Und dann fasst man den Leuten das zusammen und die Leute können weiterspielen. Würde ich genauso machen, ja.
Ich weiß noch, dass wir mal bei Ralf gespielt haben. Das war Finsterland, da haben wir auch ein Detektivabenteuer gespielt. Das wird ihm, glaube ich, immer noch in seinen Träumen verfolgen, dieses Abenteuer, weil wir uns so schlecht angestellt haben. Wobei ich das gar nicht so schlimm fand. Also er fand das viel schlimmer. Aber ich glaube, das ist eben auch diese Richtung. Ne? Du siehst als Spielleiter eben dieses Potenzial, was da möglich ist. Und die Spieler beschäftigen sich mit diesem einen Ding, der Jablowkopfschen Kerze eben, was nichts mit dem Rest zu tun hat. Das war einfach nur eine nette Anekdote, dass es sozusagen diese Vorläufer der Glühbirnen dann da gab. Aber das hat uns eben so beschäftigt und haben wir Zeitpläne aufgestellt und so weiter und so weiter. Aber das sind Dinge, finde ich wahnsinnig faszinierend. Zeigt eben auch, wie unterschiedlich diese Spielwelt wahrgenommen wird, wenn du eben weißt, wie das Abenteuer eigentlich laufen soll. Und wenn du eben vom Spielleiter erzählt bekommst, wie das Abenteuer gerade läuft. Und
das Problem ist, dass man ja auch die Beschreibungen des Spielleiters interpretiert. Der Spielleiter beschreibt irgendwas und weiß, der Teil ist wichtig und der Teil ist unwichtig. Und die Spieler, die interpretieren das Ganze und die sind ja auch gedanklich einfach. Dann passt man halt mal nicht auf. Und dann ist der wichtige Hinweis halt wieder vergessen worden, wie bei uns bei dem The Kidnapping. Das war völlig klar, als er dann gesagt hat, hier Leute, ihr habt doch den und den Namen rausgefunden. Das war bei uns allen, die am Tisch saßen, so, oh Gott, ja, wir Trottel. War vor einer Viertelstunde, ne? Das war so ein, und wir haben alle gedacht, als wir den Namen gehört haben, oh, da können wir gleich weiterforschen. Wir haben es dann nur einfach eine Viertelstunde später vergessen gehabt, weil irgendwas war. Ich hatte einmal auf einer Con, da haben wir sehr lange rumgeforscht, das war, glaube ich, ein Wild-West-Cthulhu-Abenteuer. Und nachdem wir dann da 1,5 Stunden ratlos durch die Gegend gerannt sind und der Spielleiter auch nicht wusste, warum wir denn so ratlos sind, der wusste überhaupt nicht, was los ist. Irgendwann merkte man dann, wie bei dem Spielleiter der Groschen fiel und meinte, oh Mist, Leute, ich habe euch den und den NSC noch gar nicht vorgestellt. Der ist eigentlich Kern der Sache. Dann hat er uns den vorgestellt und bei uns fiel auf einmal alles zusammen. Ja, die Puzzleteile fügten sich sofort zusammen und wir haben dann in der Richtung weitergemacht. Das passiert halt auch. Der Spielleiter kann sowas mal vergessen.
Ja, klar.
Das ist halt so. Ne?
Ich habe mir als nächstes ein besonderes Stichwort aufgeschrieben und zwar einschlafen. Was hat's damit auf sich, Andreas?
Genau, die nächste Anekdote. Hattet ihr das mal, dass ihr am Rollenspieltisch einen Spieler hattet, der eingeschlafen ist? Das ist auf Cons, ist das ziemlich verstörend, wenn man sich da die Seele aus dem Leib spielt, ja, und irgendwie Würfelwürfe und irgendwie alles an Emotionen reinbringt, was man kann und versucht, die Energie am Tisch zu halten und ein Spieler pennt ein. Ich hatte das vor gar nicht so langer Zeit in der Runde, wo ich 5 Spieler am Tisch hatte. 4 waren sehr begeistert, haben die ganze Zeit gemacht und einer war sehr ruhig. den habe ich dann auch ab und zu mal versucht mit ins Boot zu holen. Ne? Also das dauert ja bei mir als Spielleiter auch immer eine Weile, bis ich das überhaupt bemerke. Das ist ja immer so das Problem, dass man als Spielleiter eigentlich die Aufmerksamkeit gleichmäßig verteilen sollte. Aber es ist halt schwierig, wenn man da wirbelt und werkelt, bis man dann bemerkt, dass einer sehr ruhig ist, dauert manchmal. Und als mir dann aufgefallen war, habe ich ihn versucht ins Boot zu holen und ich merkte, dass er, wenn ich ihn gefragt habe, hier, was machst du denn, sich nicht so super wohl gefühlt hat dabei. Also ich hatte den Eindruck, dass er eigentlich ganz froh ist, in dieser schweigenden Rolle zu sein. Und der ist dann auch in der zweiten Hälfte des Abenteuers regelmäßig eingeschlafen. Wir haben dann ab und zu mal geditscht. Ich glaube, er hatte trotzdem Spaß. Ist halt relativ schwer zu beurteilen. Aber
ja, passiert. Ja, also ist mir auch schon bei dir passiert. Also das klingt jetzt schlimmer, als es ist.
Genau.
Aber wir haben mal Mutant Call Classics haben wir mal gespielt. Das war wahnsinnig tolles Abenteuer, ne? Das Museum am Ende der Zeit. 1A-Ding, großartiger Trichter.
Ja.
Und leider war das einfach eine Con, wo ich in einem 6-Bett-Zimmer lag und da waren 4 Schnarcher dabei.
Oh.
Und dann habe ich 3 Stunden die Nacht geschlafen und da war einfach Ende. Ja. Und dann war es irgendwie 19.30 Uhr, da wo wir angefangen haben oder so. Frank war auch mit dabei. Und dann, ja, dann schlief ich so. Janni hat auch mitgespielt. Und dann schlief ich so zwischendurch ab und an mal ein. Irgendwann wird man auch wieder munter. So um 22 Uhr war ich dann auch wieder fit. Aber so zwischendurch war es echt wahnsinnig anstrengend.
Ja, und das ist, witzigerweise, mir ist das kaum aufgefallen.
Weil Gott
das,
sei
das
Dank.
Ist genau dieses Jahr eben. Aber das ist genau das, dass man das als Spielleiter manchmal nicht bemerkt. Also, liebe Spielleiter, Tipp ans Leiten. Setzt Energie in die Arbeit zu bemerken, ob Spieler zu ruhig sind. Die können schlafen. Nee, also manchmal ist es egal. Manchmal sind die Spieler froh drüber. Das muss man dann halt irgendwie versuchen zu erahnen. Aber es gibt halt auch die Situation, dass einfach einer relativ laut am Tisch ist oder dass die halt einfach ruhigere Typen sind, die auch gern mal was machen würden, aber immer totgebrüllt werden von allen anderen, weil es halt die lauteren Spieler sind halt die, die häufiger dran sind. So ist es nun mal. Da gibt's Methoden. Man kann immer in Runden spielen, dass man immer reihum um den Tisch geht oder so. Das funktioniert alles. Aber man kann da ruhig ein bisschen Energie drauf verwenden, dass man sich das anguckt.
Ähnliche Situation war, ich hatte mal eine Runde in Medias Res. Das ist ein relativ bekanntes Szenario von Pagan Publishing aus der Reihe Cthulhu. Und das hat im Grunde, das dauert so 1,5 bis 2 Stunden maximal. Das ist ein super kurzes Abenteuer. Das ist eher so eine Szenerie, wo 4 Sträflinge sich in einem Haus befinden und da passiert dann etwas Merkwürdiges. Und einer der Sträflinge hat eine etwas herausgehobenere Rolle. Und ich hatte die Rollen verteilt und einer der Spieler, der dann diese herausgehobene Rolle hatte, hat nichts getan. Ich weiß nicht genau, ob er sich unwohl fühlte da, also ob er diese Rolle irgendwie nicht spielen wollte und ich sie ihm fälschlicherweise gegeben habe, aber der hat eben nichts getan. Da war das Abenteuer gelaufen. Also das war eine Qual. Ich habe dann als Spielleiter versucht, das abzubrechen. Man hat dann so als Spielleiter so 2, 3 Möglichkeiten, da irgendwie noch einzugreifen, aber so den eigentlichen Kern des Szenarios haben wir nie erlebt. Das ist bedauerlich.
Welche Rolle das war?
Es ist der Stumme.
Der ohne Zunge?
Ja.
Okay, das ist aber auch, ich habe das auch erlebt in einer Con-Runde, das ist auch eine Scheißrolle. Wenn du nicht sprechen kannst, ist es wahnsinnig schwierig, sich einzubringen im Spiel. Das war einer von den Cthulhu-Mitarbeitern, der die Rolle gespielt hat. Ich glaube, der hatte auch Spaß, aber hinterher hat mich ein anderer Spieler darauf angesprochen und meinte so, boah, das mit der Rolle mit dem Stumm ist ja echt doof. Du hast den armen Kerl total ignoriert die ganze Zeit. Da sind wir wieder bei dem Aufmerksamkeitsding. Ich glaube, das war so. Ich glaube nicht, dass der sich sehr gelangweilt hat. Bei 1,5 Stunden Spielzeit ist es jetzt auch nicht so dramatisch, wenn das mal nicht die ganze Zeit ist. Aber ja, das stimmt. Der war relativ ruhig, aber meistens kriegt man doch da genug Action rein in das Ding.
Ja, das lief wirklich sehr, sehr schleppend. Also da musste ich wirklich die Bedrohung von außen reinbringen, damit das irgendwie zündete, weil sich auch niemand für das Symbol interessiert hat. Das klingt jetzt für alle Zuhörer wahnsinnig kryptisch, aber vielleicht machen wir mal eine Episode rund um dieses Abenteuer, finde ich. Ist nämlich auch ein sehr bemerkenswertes Abenteuer.
Ist bei uns auf der Liste für die Abenteuererforschung.
Ah ja, du hast recht.
Stimmt. Das ist ein wahnsinnig tolles Abenteuer, was gerade auf Cons sehr gut funktioniert. Und ich habe das immer so gemacht, wenn die Spieler halt keine Eigeninitiative hatten, es gibt genug Möglichkeiten von außen. Man hat irgendwie Flashbacks, man hat die Farmer, die nach Hause kommen und dann gibt es auf einmal Gewehre und sowas. Da kann man eine Menge Action machen, wenn man will.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Anderes Ding, wie gesagt, wir haben wahnsinnig viel Cthulhu gespielt. Ich habe oftmals nach meinen Cthulhu-Runden dieses Phänomen gehabt, dass die Leute da saßen, mich anschauten und fragten, ja und, was war das jetzt? Was haben wir da in dem Haus gesehen? Ich verstehe es nicht. Erklär's mir doch bitte. Und dann habe ich diesen schlimmen Tipp gelesen. Diesen Tipp, den ich heute wirklich eigentlich raushämmern möchte aus jedem Ding, was ich irgendwo sehe. Verrate den Spielern niemals, was am Ende das war. Das Mysterium lebt immer weiter als die Erklärung. Da glaube ich nicht dran. Nicht im Rollenspiel.
Das ist im Rollenspiel ist das, also das bei Cthulhu wird das halt so, weil das in Kurzgeschichten funktioniert. Und wenn was in Kurzgeschichten funktionieren, dann muss es doch eigentlich auch im Rollenspiel funktionieren.
Ja, nee, nicht
tut's
wirklich,
nicht. Nee. Ich finde das wahnsinnig unbefriedigend. Ich habe es jetzt vor kurzem irgendwie auch erlebt, wo dann das Abenteuer endete mit und ob sie die richtige Entscheidung getroffen haben oder nicht, werden sie niemals erfahren.
Ja, das ist doch Quatsch.
Und das ist doch...
Es ist Quatsch.
Das ist doch Quark. Also dafür spiele ich doch kein Rollenspiel. Ja. Ich will auch eine Entscheidung treffen und ich will die Konsequenzen sehen. Und wenn ich nicht am Ende nicht weiß, was jetzt das Rätsels Lösung war oder so, finde ich auch. Und das sind auch die meiner Meinung nach schlechteren Cthulhu-Abenteuer, die eben nicht den Spielern die Möglichkeit geben, alles oder zumindest fast alles am Ende aufzudecken. Die Möglichkeit muss da sein, dass die Spieler zum Schluss kapiert haben, aha, wir haben hier wen von außen und der hat das und das gemacht und wir haben hier eine Kreatur, die Kreatur macht das und das und wenn man das zusammenwirft, dann kommt dann das Szenario raus, was wir hier gerade erlebt haben und die Auflösung, die wir gemacht haben, die war scheiße.
Genau, und wir sind eben auch nicht David Lynch, also das kommt eben dazu, ne? Also bei David Lynch funktioniert das im Film. Und das klappt im Rollenspiel wahnsinnig selten, dass irgendwie das Mysterium muss ja immer noch erahnbar sein. Also muss ja wenigstens immer noch wissen, so ungefähr, okay, wir waren vielleicht dafür verantwortlich, dass überhaupt das Hochhaus in die andere Dimension gezogen wurde. Okay, das erklärt sich jetzt so langsam durch unsere Herangehensweise. Aber ansonsten so diese Mindfuck-Momente, die man gerne versucht zu erreichen, die können eben auch völlig nach hinten losgehen. Man denke nur an die Geschichte über die drei Leben des Biltok mit der Ambulanz, der Pointe am Ende, die bei dir auch nicht angekommen ist in der Runde.
Nee, das ist halt, und ist fürs Abenteuer nicht schlimm. Also man versteht dann, was es ist. Aber ich fand das halt so als, boah, wie geil. Und alle anderen so,
Ja, genau, ja.
Biltok haben wir uns in Abenteuer erforschen darüber unterhalten. Also falls ihr wissen wollt, worüber wir gerade geredet haben und das Abenteuer nicht kennt.
Genau, verlinke ich gerne, ja. Hat im Grunde was mit der Erwartungshaltung zu tun, die eben vorhanden ist.
Oh, boah, fantastische Überleitung. Gut, ne? Ich bin schwer beeindruckt. Genau, da sind wir nämlich bei dem nächsten Punkt, wo ich auch gleich einen Spielleiter-Tipp dann mit dranhängen kann. Nämlich folgt der Erwartungshaltung eurer Spieler. Bei einer Con-Runde noch viel wichtiger als bei einer Heimrunde. Ich habe ein Cthulhu-Abenteuer irgendwann mal auf den Inseln-Con gespielt. Ich fand das Abenteuer eigentlich sehr gut beim Durchlesen. Das ist eine Detektivgeschichte und da sind so Yetis oder Bigfoot in dem Fall, weil es ja im nordamerikanischen Wald spielt. Und die werden so ein bisschen als die Bösen dargestellt, sind aber eigentlich gar nicht die Bösen, sondern so diejenigen, die eigentliche Cthulhu-Gefahr versuchen zu unterbinden. Aber weil sie halt primitive Waldwesen sind, können sie das nicht so richtig klar machen, was sie wollen. Und deswegen interpretieren die Investigatoren dann, also die Spielercharaktere interpretieren das dann häufig falsch. Und wir haben das in einer sehr großen Runde gespielt. Das war so ein, wir waren schon 6 Spieler und dann kam noch einer dazu, der keine andere Runde gefunden hat und ich habe den dann natürlich mit reingenommen. Aber 7 Spieler ist bei mir so eine kritische Größe. Das ist so, 6 geht, 7 ist zu viel. Das ist immer Chaos. Dann hat das, weil das halt auch relativ chaotisch war und das Abenteuer auch relativ lang, hat das einfach auch gedauert, das Abenteuer. Wir haben 8, glaube ich, angefangen zu spielen und ich glaube 3 oder so haben wir aufgehört. Und das war eben genau, ne? Das wurde dann auch immer länger und zog sich immer länger hin und so. Und die Charaktere, beziehungsweise die Spieler hatten sich voll drauf eingeschossen, die Yetis sind die Bösewichte und wir müssen jetzt das machen, die wollen bestimmt ein Ritual machen und so. Das war vom Abenteuer auch so gedacht, dass die Spieler das eventuell denken. Dass die dann ein Ritual machen wollen und die Bösen sind und irgendwas beschwören hören wollen und so. Und die waren voll drauf fixiert. Und dann war dann irgendwann dieser Punkt, wo ich so dachte, so, okay, also dann wollten die irgendwelche Spuren verfolgen. Und ich als Spielleiter habe mir überlegt, so, okay, zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das einfach, was die denken, was passiert. Das heißt, die verfolgen die. Ich improvisiere jetzt den Showdown komplett, mache was ganz anderes, als im Abenteuer steht. Und die kriegen quasi ihren Willen. Dann könnten wir auch endlich ins Bett. Oder ich folge dem Abenteuer. Und da wäre es dann halt so gewesen, dass das hinterher so eine Belagerung von Mythoswesen von so einem Farmhaus ist und die Charaktere müssen sich verteidigen. Und da ist dann, da rennen dann ganz viel, da rennen Migo rum und da rennen, ich weiß gar nicht, was da alles für Viecher rumlaufen. Und das ist dann also ein sehr actionreicher Showdown mit viel Mythos, sag ich mal. Und ich habe es vom Würfelwurf abhängig gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir machen jetzt eine Probe auf Spuren verfolgen. Wenn die gelingt, kriegen sie das, was sie wollen, nämlich den improvisierten Showdown. Und wenn die Probe misslingt, dann folge ich einfach dem Abenteuer, wie es geschrieben steht. Fand ich eine ganz tolle Entscheidung, weil ich dachte, so, jetzt hat endlich mal ein Würfelwurf eine Bedeutung. Was war das für eine blöde Idee? Die haben die Probe versaut, dann ging das Abenteuer noch über eine Stunde weiter und es wurde später und später und später, die Leute wurden müder und müder und wir hatten dann also diese ganze Belagerung und keiner wusste mehr so richtig und alle, wie sie da waren, haben mir hinterher gesagt, hör mal, Performance gut, Abenteuer scheiße. Die fanden das alle völlig bescheuert, dass dann hinterher irgendwie so ein überzogenes Mythos-Gedöns war. Beim Durchlesen fand ich das sehr schlau. Vielleicht habe ich das Abenteuer falsch eingeschätzt. Das mag dazukommen, dass das einfach vom Design her nicht so gut war, wie ich dachte. Aber so oder so, mir ist das ein paar Mal passiert, dass ich gemerkt habe, dass am Tisch eine bestimmte Gedankenströmung ist und alle jetzt was ganz Spezielles erwarten und dieses Spezielle, was sie erwartet haben, aber nicht mit dem übereingestimmt hat, was im Abenteuer offiziell passiert. Und je nachdem, welche Spielleitertipps man sich durchliest, wenn man zum Oldschool zum Beispiel, würde da jederzeit von ausgehen, nee, niemals nach den Spielern entscheiden, sondern immer nach dem gehen, was in der Welt passiert. Gibt auch andere Leute, die das so sagen und bei Cthulhu heißt es ja auch manchmal so, naja, dann werden sie halt überrascht, dann ist es halt gruseliger. Klappt nicht. Wenn man völlig gegen die Erwartung am Tisch geht, sind die Leute enttäuscht und jetzt gar nicht mal, weil sie böse Spieler sind, sondern einfach, weil sie enttäuscht sind. Die haben was ganz Tolles erwartet und haben voll drauf hingearbeitet und dann passiert was ganz
Tolles. Im Grunde hast du den Flow ignoriert. Das ist genau. So ein typischer Tipp dann dabei. Ne? Geh mit dem Flow. Das war irgendwo das, als Tipp, ja.
Genau, das steht auch im Abenteuergestaltenbuch wahrhaftig.
Ach, da stand das. Okay, das, ja, okay, das, alles klar.
Genau, ja. Das ist dann halt mehr ein Spielleiter-Tipp als ein Abenteuer-Design-Tipp. Das sollte man machen.
Ja, in dem Zusammenhang kann ich noch eine meiner größten Sünden beichten, die ich so getan habe im Laufe meines Spielleiterlebens. Das ist dieses Phänomen, wenn man eben sehr viel Fantasy vorher gespielt hat, ne, viel D&D 3.5 und so und 3.0 und weiß nicht, DSA habe ich früher ja auch mal gespielt. Und dann spielt man das erste Mal Cthulhu und dann liest man die Geschichten. Ah ja, der Charakter, ja, die sterben ja immer am Ende. Ja, dann muss ich mal hier besonders grausam sein und die Leute dann sterben lassen. Und ich weiß noch, das war dieses Abenteuer, dieses Innsmouth-Abenteuer-Imitat, was in England spielt. Das ist wirklich das 1:1 Innsmouth, nur eben in einer Stadt irgendwo in England, in so einer Küstenstadt. Da haben die Charaktere dann irgendwie so eine Ermittlung, wie auch sonst. Und am Ende gab es irgendwie einen Konflikt mit den Fischern, die mit den tiefen Wesen zusammenarbeiten. Und dann gab es eben die Option, dass sie irgendwie herauskommen aus der Gefangenschaft und irgendwie der Armee Bescheid geben, damit alles zerbombt wird. Oder die Fischer überwältigen die und packen die in so eine Taucherglocke und lassen die immer weiter nach unten in die Tiefe, bis zu den tiefen Wesen dann runter. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil ich dachte, ah, das ist bestimmt dramatischer und so. Aber es ist eigentlich völliger Quatsch. In einer Kurzgeschichte funktioniert's, in einem Rollenspiel erzähle ich eben, was passiert und das ist eben blöd. Also du hast eben keinerlei Möglichkeiten mehr, du hast keine Handlung mehr offen. Du wartest eigentlich nur darauf, dass dir irgendjemand was erzählt und das ist Quatsch. Ach Gott, das kriege ich auch heute wirklich kalte Schauer, die mir über den Rücken laufen, wie schlecht ich das als Spielleiter gelöst habe, dieses Ding.
Grauenhaft. Also man kann das machen, das ist ja, Cthulhu Dark arbeitet ja damit, mit gruseligen Auflösung am Ende, wenn dann so der Shocking Moment kommt oder wie man es nennen will, wo dann den Spielern bewusst wird, oh Gott, wir haben gar keine Chance, das sind was auch immer, was da Gruseliges passiert ist. Das kann man so machen, aber das muss halt was sein, was sich irgendwie ankündigt und worauf was rausläuft. Wenn das unangedeutet auf einmal das Abenteuer endet und die Spieler können plötzlich auf einmal nichts mehr machen, das ist belämmert. Das ist wahnsinnig schwer umzusetzen. Ich habe von Runden gehört, die diese Art von Horrorgeschichten einfach mögen. Da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Wenn ich eine Runde habe, die auf diese Form von Horror stehen einfach und die so eine Kurzgeschichte erleben wollen, dann ist das geil. Dann gehen die schon ins Abenteuer rein mit den Gedanken, so alles klar, wir sind hinterher alle plemplem und wir werden nichts retten und so. Und dann kommt dieser Moment und alle so, oh, Wahnsinn. Nicht. Aber die normalen Rollenspieler, die ich kenne, normal, sage ich jetzt mal, also die häufiger vorkommenden Rollenspieler, die mögen sowas eigentlich nicht so gerne. Ich hatte vor kurzem auf der Dreieichen einen Workshop zum Thema Horrorabenteuer und da habe ich das so ein bisschen getrennt, nämlich Horror als Genre und Horror am Tisch, weil Horror am Tisch ist halt sehr, sehr schwierig, weil man die Spieler beeinflussen muss, was sehr, sehr, sehr schwer ist, und wir haben den Horror als Genre und das muss man so ein bisschen trennen. Also ich kann den Horror als Genre haben und kann dann trotzdem den Spielern hinterher ihren Sieg gönnen.
Das Problem ist ja auch, dass Horror eben auch daraus resultiert, dass du eben eingeschränkt bist, auch in deinen Optionen. Das ist so eine kritische Geschichte immer beim Rollenspiel, weil du möchtest ja eben Optionen auch offen halten und du möchtest gerne auch Sachen machen können. Das würde mich sogar zu dem letzten Fall führen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast. Gefangennahme im Rollenspiel? Bestimmt. Boah, ist das Schlimmste als Spieler.
Das ist das Schlimmste. Absolutes Grauen. Und zwar einfach deswegen, weil das die Definition von Railroading ist. Die Spieler wollen nicht gefangen genommen werden, aber der Spielleiter will das. Wenn im Abenteuer spät die Spieler müssen gefangen genommen werden, schmeißt das Abenteuer in den Müll oder schreibt die Szene um. Das ist totaler Quatsch. Die sind immer sauer hinterher, weil die merken, dass sie gefangen genommen werden mussten. Einzige Ausnahme, da sind wir wieder bei den Erwartungen, sind Pulp-Geschichten, wo alle wissen, dass sie dauernd gefangen genommen in den Todesfallen gesperrt werden. Da kann man sowas machen, ist das okay. Aber im Normalfall ziemlich ja. gruselig.
Aber ich weiß noch, das war eine neue D&D-Runde, wo ich dazugekommen bin und dann hatte ich mir irgendwie hier die Gruppe war schon relativ hochstufig, irgendwie Stufe 7 oder sowas und die war im Unterreich unterwegs und dann hatte ich meinen Paladin zusammengebaut und hier meine Hintergrundgeschichte und so, ne, weil man hat ja auch noch Hintergrundgeschichten geschrieben damals und ja, dann fing es eben damit an, dass ich, weiß ich hier, das Schwert von dem Orden und weiß nicht, das Schild des Vaters und so weiter und es war natürlich alles weg, weil ich war nackt in der Zelle bei Dunkelelfen. Ist eben ein bisschen Quatsch, hätte ich mir auch dann sparen können. Da ärgert man sich dann. Und man findet das natürlich dann nicht wieder. Das ist, also hätte ja auch sein können, dass es irgendwo in der Truhe liegt. Nein, natürlich nicht. Ach gut, naja.
Ja, eine Geschichte, genau. Ja. Ich hab noch den ultimativen Fumble, habe ich mir zum Schluss aufgehoben, den ich auch einfach, ich glaube, kommentarlos mal erzählen will. Und dann kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Und zwar, das war das allererste Mal, dass ich überhaupt auf so eine Art Con was geleitet habe. Das war während der Studienzeit. Und dann habe ich gehört, dass da in regelmäßigen Abständen in so einem Freizeitheim, was auch immer, so eine Jugendarbeit, was auch immer, so ein Ding, die Mühle hieß das. Und da war, ich glaube, viermal im Jahr war da einfach Rollenspieltreffen. Und das war jetzt keine offizielle Con, sondern es war, man konnte da hingehen, konnte sich irgendwie treffen und so. Und wie üblich war da totaler Spielleitermangel. Und ich bin da hingekommen und wollte eigentlich was spielen und hatte völlig keine Erfahrung mit Cons, gar nichts. Ja, null. Und es war ja auch noch nicht mal eine richtige. Und dann bin ich da hingelatscht und keiner wollte leiten und ich leite eigentlich immer gern, damals auch schon. Und dann habe ich gesagt, ja, Leute, ist ja doof hier. Ne? Was ist denn das, was am meisten gesucht wird? Zu dem Zeitpunkt war das Shadowrun. Entweder man hat Shadowrun gespielt oder DSA. Insofern, DSA war alles voll, mochte ich auch nicht. Insofern hatte ich Shadowrun. Und ich hatte mir relativ kurz vorher Cyberpunk 2020 zugelegt und fand das wahnsinnig toll. Und hatte da auch ein Abenteuer für, irgendwie in Night City oder was. Und das wollte ich eigentlich schon immer mal leiten. Und da irgendwie Spieler rumrannten und verzweifelt Spielleiter gesucht haben, habe ich gesagt, Leute, ich habe das Abenteuer zwar noch nicht zu Ende gelesen, aber ich würde das einfach machen während des Leitens und biete das jetzt hier mal an und dann können wir eine Runde spielen.
Was kann da schiefgehen?
Das ist in der Con-Runde die blödeste Idee, die man haben kann. Das funktioniert zu Hause schon nicht, das Abenteuer lesen, während man leitet. In der Con-Runde geht das gar nicht. Selbst wenn man das ankündigt, ist es einfach, genau. Und dann hatte ich leider auch keine Spieler am Tisch sitzen, die mit so einer Ankündigung umgehen würden. Ich meine, heutzutage würden alle wissen, worauf sie sich einlassen und würden wenigstens ein bisschen darauf eingehen, würden hinterher vielleicht drüber lächeln über die schlechte Spielleiter-Performance. Ja. Aber gut, das war das Erste. Dann habe ich das mit Shadowrun gemacht und wer Cyberpunk und Shadowrun kennt, weiß, dass das alles völlig unterschiedliche Machtgefüge sind. Cyberpunk ist Straßenlevel, Shadowrun ist wesentlich höher. Das sind mehr so, ich sag mal, mehr Superhelden-Level, um das jetzt mal. War zumindest bei Shadowrun Second Edition, die wir damals gespielt haben, so. Ich bin völlig raus bei Shadowrun. Ich weiß nicht mehr, welches Level heutzutage ist. Und dann kam ich da also an und dann hatte ich eine Truppe von Spielern, die dieses Superhelden-Level auch noch extrem in ihrer Heimrunde ausgespielt haben. Also ich wurde begrüßt mit, ja, wir haben die schwarze Beta BioWare, das Beste, was es in Gesamt-Seattle gibt, haben wir uns eingebaut und wir haben den besten Straßenpanzer, den man irgendwie für nicht mehr Geld kriegen kann, weil das alles irgendwie mit schwarzer Militärtechnologie ist oder so. Und ich habe genickt und dann habe mir nichts dabei gedacht. ich Idiot. Und dann haben wir losgespielt. Und das war dann, das ging dann so, dann sollten die einer Einzelperson einfach helfen, um denen Gefallen zu tun. Dann wurde ich dann also schon, sagte mir der sonst immer Spielleiter ist und der mich übrigens begrüßte mit den Worten, ich bin sonst immer Spielleiter, aber heute will ich mal Spieler sein und ich werde ein guter Spieler sein. Spätestens da hätte ich eigentlich schreiend das Gebäude verlassen müssen. Also, oh Gott, war das furchtbar. Ja, und dann haben wir da gespielt und dann meinten die so, naja, zu Hause würden wir sowas ja nicht machen ohne Geld, aber ist ja eine Con-Runde, dann machen wir das jetzt mal. Und dann, oh, das war jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe, wurde ausdiskutiert, weil sie halt gesagt haben, nee, wir sind doch viel geiler, wir können das viel besser, als du das da beschreibst. Das war ganz grauenhaft. Es war so ein, oh nee, dann habe ich dann schon angefangen, denen einfach irgendwas zwischen die Beine zu werfen. Dann haben wir Fähigkeiten unterschiedlich interpretiert. Nur so eine Unsichtbarkeitsversteckenfähigkeit. Im Regelbuch stand, Versteckenproben gelingen automatisch. Und die haben das als Unsichtbarkeit interpretiert. Ich habe gesagt, nee, das ist keine Unsichtbarkeit. Wenn du auf der Straße stehst, wird keine Versteckenprobe gewürfelt, weil du einfach auf offener Straße stehst. Also klappt das auch nicht. Du musst schon irgendwo hin, damit das klappt. Haben sie nicht eingesehen, haben sie stundenlang diskutiert.
Ach Gott.
Es war das Grauen. Es war egal, ob das irgendein Wagen war, ob das irgendwas war. Also um es nochmal zusammenzufassen, falscher Powerlevel, falsche Gruppe, falscher Einstieg, keine Vorbereitung. Ich wollte den Leuten eigentlich einen Gefallen tun, was völlig nach hinten losgegangen ist. Nur Diskussionen. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich bin auf die Leute nicht eingegangen, weil ich einfach auf den Schwachsinn auch keinen Bock hatte, muss ich sagen. Ich habe es abgebrochen. Nach 2 Stunden Spielen habe ich gesagt, Leute, es tut mir fürchterlich leid, wir werden uns hier nicht mehr einig. Ich breche das jetzt hier ab. Bin dann von dem sonst Spielleiter noch angeranzt worden. Yeah, das heißt, ich habe wie die Pest. Man kann auch improvisieren. Klar hätte ich improvisieren können, aber was er natürlich wollte, ist, dass ich das improvisiere, was er gern spielen wollte. Es war ziemlich grauenhaft. Die Jungs sind dann abgedampft. Ich habe die dann irgendwann in meinem Spieleladen gesehen, wie er auch gerade wieder dabei war, mit der armen Frau hinter der Kasse irgendwelche Punkteverteilungen bei Shadowrun zu diskutieren. Es waren aber 2 Spieler dabei, die mein Abblocken von denen eigentlich sogar ganz witzig fanden. Wir haben also da noch locker 1,5 Stunden gesessen und haben gequatscht über Spielen und Gott und die Welt und so. Und dann kam ein erfahrener Spielleiter rein, der ein Cyberpunk-Abenteuer hatte, was er schon diverse Male auf Cons geleitet hat. Und der hat gesagt, Leute, habt ihr Bock zu spielen? Und wir, bitte. Und dann haben wir das gespielt. Das war ein wahnsinnig tolles Abenteuer, hat riesen Spaß gemacht. Und wir haben dann mit den richtigen Leuten das richtige Abenteuer mit richtiger Vorbereitung gehabt. Das war
Happy End.
Happy End am Ende dieses Con-Erlebnisses. Das war echt ganz grauenhaft. Ich war danach.
Nee, okay, ich wollte gerade sagen, ich war nie wieder auf einer Con.
Also auf dieser speziellen war ich glaube, 15 Jahre später nochmal, unter anderen Voraussetzungen.
Gibt es die Con immer noch?
Ich glaube, dieses Spieletreffen gibt es wahrhaftig immer noch.
Wäre das nicht großartig, wenn du nochmal mit demselben Abenteuer hingehen würdest?
Ja, heutzutage wäre ich ja vorbereitet und dann würde das prinzipiell ganz anders laufen. Ja.
Aber es wäre trotzdem lustig.
Das ist wahnsinnig schlecht. Gut. Also da gibt es auch keine Lösung für. Ja, außer Leute, bereitet euch vor.
Ich lese es während, ja, kein Problem, ich lese es einfach nebenbei durch.
Ja, Alter, das ist ein Quatsch. Total bescheuert. Ja gut, ich habe daraus gelernt, habe ich nie wieder gemacht.
Ja, perfekt, sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Das waren noch ein paar nette Anekdoten zum Thema, wie so eine Rollenspielrunde laufen kann. Ich denke, das nächste Mal, wenn ich bei dir spiele, dann werde ich auch der beste Spieler sein.
Ich werde ein guter Spieler sein. Also, oh Gott, bei der Begrüßung ist mir schon kalten Rücken runtergelaufen, aber ich war zu jung, um gleich zu reagieren. Also, heutzutage würde ich vielleicht gleich sagen, Hammer, wir müssen mal kurz reden.
Man erwartet sowas ja auch nicht.
Genau, also die lustige Anekdote ganz zum Schluss.
Hervorragend. Genau.
Sehr gut.
Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Start ins nächste Jahr. Dann geht's auch bei uns weiter, denke ich
mal. Das denke ich auch. Ich bin gespannt, ob du es so rechtzeitig schneidest, was wir hier aufnehmen, dass das auch vor Weihnachten noch ausgestrahlt wird.
Ja, ich versuche mein Bestes. Vielleicht wäre es so ein Weihnachtsschmankerl hier für den 24. oder so.
Also, selbst wenn ihr es nach Weihnachten hört, wir wünschen euch allen schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns im Cyberpunk-Jahr wieder oder hören uns mindestens. Bis dann.
Genau, richtig. Bis dann. Tschüss.